Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Girls on the Dance Floor. Hier geht es um Bewegung, Mut und Verbindungen. Mut, sein Mindset zu bewegen und Verbindungen zwischen Menschen und vor allem die Verbindung zu deinen Potenzialen. Wir wechseln gemeinsam die Perspektive. Wir lassen das los, was uns nicht mehr dient. Und wir stärken alles, was uns glücklicher und selbstbestimmter werden lässt. Ich werde dir inspirierende Menschen vorstellen, die mich auf meinem Weg geprägt, inspiriert und begeistert haben. Es geht um jede Menge Bewegung. Bewegung zu deinem glücklichsten Du. Wir stretchen in dir, was dich noch zurückhält. Wir steigern alles, was dich in Bewegung bringt und dir Energie schenkt. Und dabei feiern wir unseren absolut Lieblingsmuskel, den Lachmuskel. Und ich freue mich jetzt auf dich und unsere Reise. Let's dance! Woo!
Hallo ihr Lieben, Happy New Year! Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und dass ihr schöne Feiertage hattet. Wenn man Mama ist, dann hat man ja nicht so richtig frei. Also auf jeden Fall geht es mir so, dass es da auch irgendwie immer wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass man auch in so Zeiten, wo man vielleicht viel Gastgeber war und vielen Konventionen entsprochen hat, dass man da auch trotz alledem gut für sich sorgt. Und wenn du das vielleicht nicht gemacht hast dieses Mal, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich, weil jetzt fängt die Schule morgen wieder an in Hamburg vor allem in Hamburg fängt die Schule morgen an, in Berlin hat die Schule schon wieder angefangen und vielleicht ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dass du dir Zeit für dich nimmst. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Konvention und unkonventionelles Leben sprechen. Und das ist was, was mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang begleitet und mir nie so richtig klar war, dass das voll mein Thema ist, dass ich irgendwie, ja, dieses in so einer konventionellen Welt, wo es um Etikette geht und Manieren, wie man zu sein hat, was man zu tun hat, wie das Leben aussehen soll, und wie die Wege aussehen und was man auf dem Konto haben sollte und wie man auszusehen hat und was man anzieht, welche Marken man trägt. Also du hörst schon, da ist schon ganz schön viel Schwere, ehrlich gesagt. Also in meiner Welt, ne? Ich fühle in meinem Körper, da ist eine totale Schwere, weil da ist so ein wahnsinniger Erwartungsdruck irgendwie hinter. Und ja, da möchte ich gerne mit dir heute drüber sprechen, weil ich habe relativ früh, bedingt durch meine Geschichte, angefangen, dagegen zu rebellieren. Warum? Und das ist nämlich total spannend, weil warum komme ich überhaupt auf dieses Thema jetzt? Weil ich an Silvester Momente hatte, wo ich krass konfrontiert worden bin mit alten Dynamiken aus meiner Kindheit. Und das möchte ich heute mit dir teilen. Das ist sehr persönlich, aber das vielleicht hilft dir das, um da nochmal so einen Blick auch für dich selber drauf zu bekommen, was das für einen bedeutet und wo man da aussteigen darf. Auf jeden Fall, Konvention. Also, das habe ich dir ja schon mal erzählt. Ich bin ja in so einer Welt groß geworden, da haben alle studiert und ich war die Einzige, die irgendwie nach 3 Semestern gesagt hat, so ciao, irgendwie ist BWL nicht das Richtige für mich. Und ich bin dann relativ straight so einen ganz unkonventionellen Weg gegangen. Also für den einen klingt es total mutig und für mich war es irgendwie die logische Konsequenz. Und damit habe ich mich aber nicht immer wohl gefühlt. Ich habe mich zwar glücklich gefühlt mit den Entscheidungen, aber im Außen waren halt alle meine Freunde studiert und das war ein Riesenkomplex von mir. Ich bin zu dumm und deswegen habe ich es nicht geschafft zu studieren. Was ich aber total interessant fand, als ich dann meinen Kinderwunsch hatte und bei meiner Therapeutin damals saß und ihr das erzählt habe, meinte sie, aber wissen Sie, was der große Unterschied ist zwischen Ihnen und ganz vielen, die studiert haben, und damit rede ich jetzt nicht von dir, sondern im Allgemeinen, sie haben sich immer dafür entschieden, was ihnen Freude bereitet und sie sind immer den Weg der Freude gegangen und das können nicht so viele Menschen von sich behaupten. Und das habe ich aber in dem Moment, damals mit 30 oder 33 war ich, das habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden. Das musste erstmal, das brauchte eine Zeit, um zu verstehen, was sie damit sagt. Weil ich dachte immer, ja gut, also derjenige, der studiert, also wenn man studiert hat, dann ist man glücklich. Wenn, ne, diese Blockade, die viele von uns einfach in uns tragen, ne, wenn wir Kinder haben, dann sind wir glücklich. Wenn wir einen Partner haben, sind wir glücklich. Wenn wir Kleidergröße XYZ, 36, 38, 40 haben, dann sind wir glücklich. Wenn wir das Haus gekauft haben, dann sind wir glücklich. Also du merkst schon, es ist immer an eine Bedingung geknüpft, unser Glück. Aber was wäre, wenn unser Glück daran geknüpft ist, dass du morgens deine Augen öffnest und dass du einfach atmest? Ich bin glücklich, also ich atme, also bin ich glücklich. Ich fühle mein Herz klopfen, also bin ich glücklich. Warum ist das mit sowas Großem immer verbunden? Wieso reicht es nicht, einfach nur zu sein? Kurze Reflexionsfrage an dieser Stelle. So, also auf jeden Fall habe ich mich früh gegen die Konvention entschieden. Und das war schon, also jetzt so rückblickend denke ich so, wow. Neulich meinte meine Freundin, die ich aus meiner Ausbildung kenne, und das ist ganz lustig, weil ich mich dann jetzt in diesem Gespräch dann nochmal dran zurückerinnert habe. Da war es irgendwie so, es waren alles so Quereinsteiger. Das war so ein neues, Ausbildungsberuf. Kauffrau für audiovisuelle Medien. Es waren irgendwie alle Studienabbrecher in unserer Klasse. Und es waren Leute, die irgendwas mit Medien gemacht haben oder bei Verlagen gearbeitet haben, also Musikverlage oder in einer Modelagentur oder halt irgend so einer, bei den Internetklitschen, die damals war das ja alles noch klein, ne? Das war ja damals, lass mich kurz überlegen, 2000. Doch, 2000 habe ich meine Ausbildung angefangen. Und das war so ein bunt zusammengewürfelter Haufen, das war richtig cool, es waren einfach richtig tolle Leute und auch die Lehrer, ich meine, die wussten gar nicht so richtig, was sind denn audiovisuelle Medien und ich war ja damals in der Showproduktion, eigentlich hätte ich streng genommen Veranstaltungskauffrau werden sollen, aber den Beruf gab es damals einfach noch nicht, der kam dann 3 Jahre später. Ganz witzig, aber meine Ausbilder in meiner Showproduktion und der von der Handelskammer, die meinten halt alle so, ja, schieben wir uns so zurecht, passt schon irgendwie, ihr macht doch auch was mit Video und Audio. Ganz lustig. Das war ja schon mega unkonventionell. Und dann, also, ne, ich bin dann jeden Tag zu meiner Ausbildung gefahren und ich habe mit 5 Künstlern zusammengearbeitet, mit dem Think Theater. Das war damals eine Produktion, wo es ums Thema Denken und Gehirn ging und Eckart von Hirschhausen war der Moderator und Bernhard Wolf war Rückwärtssprecher und es war auch, der hatte Wirtschaftspädagogik studiert und dem gehörte diese GmbH und er und sein Kollege Jörg haben das halt zusammen organisiert, diese Truppe. Und wir haben so krasse, also ich habe so viel in diesen 2 Jahren oder naja, streng genommen waren es auch irgendwie nur so 19 Monate, die ich da meine Ausbildung gemacht habe, weil ich bin da so quer eingestiegen, mitten im Februar, statt mit allen anderen im August zu starten. Und naja, und dann ging es halt relativ, was war das denn jetzt? Naja, irgendein Geräusch. Vielleicht, ja, meine Soundbar. So, auf jeden Fall, das war halt eine so mega lustige Zeit und diese Show war halt mega beliebt. Die war halt auch mega unkonventionell. Und da ging es, wie gesagt, um das Thema Denken und Gehirn. Eckart war halt Mediziner und konnte das aus dieser wissenschaftlichen Perspektive sehr humorvoll rüberbringen. Und dann gab es einen Clown und Bernhard als Rückwärtssprecher, der den Leuten dann diese Mnemotechnik beigebracht hat. Dann hatten wir einen Breakdancer, der sozusagen die geistige Ebene auf die physische Ebene gebracht hat. Und dann gab es noch ein Mathe-Genie. Und also das war die lustigste Zeit, wirklich, wenn du mit, da war ich, warte mal ganz kurz, 19, ja, da war ich 23 und ich ich habe dann auch alle Verträge verhandelt. Also ich habe dann irgendwie mit den Leitern Unternehmenskommunikation von der Deutschen Bank und von Böhringer Ingelheim, so hießen sie, oder so heißen sie, oder der Commerzbank oder Pfizer und Kodak und wie sie alle hießen. Und ich saß da als 23-Jährige, war ja irgendwie der Meinung, ich kann nichts. Aber mein Ausbilder hat damals immer zu mir gesagt, Vanessa, du weißt genau das, was die alle von dir wollen. Und ich weiß gerade nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber manchmal wiederholt man ja auch seine Geschichten. Du weißt was, was die von dir haben wollen und das verkaufst du jetzt. Also saß ich da irgendwie mit 23 mit diesen hochstudierten, mächtigen Männern, die riesen Budgets verwaltet haben und habe denen da irgendwie so Shows für 80.000 Euro verkauft und hatte halt irgendwie gefühlt von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Aber er hat so an mich geglaubt und das ist auch jemand, dem bin ich so unfassbar dankbar, dass der mein sprudelndes Wesen so gefeiert hat und überhaupt meine ganze Art und mich dabei so gefördert hat. Er und auch sein Kollege Jörg, also diesen beiden Ausbildern bin ich für immer dankbar, das wissen die auch. Das habe ich denen sehr oft gesagt, weil es mich total, also weil es so mein Leben geebnet hat, weil es okay war, dann aufzuhören zu studieren und das zu machen, wo mein Herz für brennt. Und das ist halt so diese Zeit, da war ich halt immer mit bei der Bühne, weil ich stand selber nicht auf der Bühne. Das ist irgendwie, ich finde es so ganz spannend, wie sich das Leben, wie sich das Leben so seine Bahn zieht oder seinen Pfad bereitet. Und ja, dann standen diese fünf Männer auf der Bühne und Vanny war immer mit und wir haben so lustige Sachen. Wir waren beim Arosa Humor Festival in der Schweiz. Da hatten die in Arosa, wo meine Mutter früher als Kind schon immer Skilaufen war. Deswegen war das irgendwie so ein besonderer Ausflug für mich. Sind wir da mit diesen Quads nach oben gefahren, mit diesen Schneemobilen und dann war da dieses Zelt aufgebaut und dann haben wir in so einem wahnsinnig schönen Hotel gewohnt und also wir hatten so den Spaß unseres Lebens, ich vor allem, weil ich fand es halt einfach alles mega spannend und ich war immer mit insgesamt 8 Männern unterwegs. Unsere ganzen Techniker waren ja auch männlich und also irgendwie habe ich mich da total sicher und geborgen gefühlt. Es war halt diese unkonventionelle Welt, es war ja nicht diese Corporate-Welt, sondern wir waren ja die bunten Vögel, wir hatten ja immer das Lustige. Was wir mitgebracht haben. Und so ist im Prinzip mein ganzes Leben verlaufen. Also ich habe immer meinen Bauch entscheiden lassen. Und worauf ich eigentlich hinaus will, das ist sozusagen der Start in mein unkonventionelles Dasein. Und dabei hat natürlich geholfen, dass ich eine schwedische Mutter hatte und dass die immer selbstständig war und dass sie dann alleinerziehend war in Othmarschen, in Hamburg-Othmarschen, wo alle anderen, der Hausfrauen waren, also da keine von den Freundinnen meiner Mutter hat gearbeitet. Das war eher so, ach ja, Mensch, die Caroline, die hat ja auch echt ein schweres Leben. Und dann saßen sie alle auf Sylt so, Prost, aber wir haben es gut, so ungefähr. Das ist einfach so, ja, wie ich mir es heute vorstelle. Aber genau, und dementsprechend, auch wenn ich unkonventionell war, kam halt meine Mutter aus super konventionellen Verhältnissen und da hatte es auf eine gewisse Art und Weise zu sein. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an einmal, meine Mutter war ja sehr schwer krank, als ich schwanger war und dann lag ich, bei mir super schwindelig war, wahrscheinlich psychosomatisch und ich lag auf dem Krankenhausboden. Ich war im 5. Monat schwanger. Und dann kam der Professor rein, weil meine Mutter hatte halt die Chefarztbehandlung. Und dann kam der Chefarzt da rein oder Professor oder was weiß ich, wer es war. Und dann meinte meine Mutter so auf Schwedisch in einem super strengen Ton, stell dich mal jetzt hin und begrüß den Arzt. Und ich so, Mama, nein, ich stehe jetzt nicht auf, habe ich ihr dann auf Schwedisch gesagt. Und sie war wirklich so, du stehst jetzt auf. Und dann dachte ich so, nein, ich bin jetzt hier 38 Jahre alt oder 37. Ich stehe jetzt nicht auf. Mir ist schwindelig und ich achte jetzt auf meine Bedürfnisse. Und dann bin ich nicht aufgestanden und meinte dann zu dem Arzt, wissen Sie was, meine Mutter würde sehr gerne, dass ich aufstehe, aber mir geht so, mir ist so schwindelig, ich habe Angst, dass ich gleich umfalle und ich bin ja schwanger, wie Sie sehen, ich stehe jetzt nicht auf, ich grüße Sie jetzt von hier unten. Ich glaube, meine Mutter ist 1000 Tode gestorben, aber der Arzt so, nee, natürlich, Sie bleiben jetzt hier, absolut bleiben Sie liegen. Und da überhaupt erstmal für mich einzustehen, mit irgendwie 37 oder 38, ich kann mich immer manchmal, oder immer nicht, aber manchmal fehlen mir die Zahlen. Das verzeiht ihr mir bestimmt. Auf jeden Fall war ich Ende 30. Und genau, und meine Mutter ist wahrscheinlich 1000 Tode gestorben, aber ich dachte so, nee, ich stehe jetzt für mich ein. Ich kann auch jetzt nicht Rücksicht nehmen auf das, was Mama als Konventionelles sieht und wie man sich zu verhalten hat. Für mich ist es gerade wichtig, hier zu liegen. Und so war es dann auch noch einmal, als ich dann meiner Mama, die kam dann nach 2 Monaten Palliativstation und Krankenhausaufenthalt, kam sie dann wieder nach Hause mit, wie gesagt, super schwer krank. Und eigentlich sollte ich sie aus dem Krankenhaus abholen, da habe ich ja noch in Berlin gewohnt, und sie begleiten. Das habe ich aber dann nicht gemacht, weil meine Therapeutin damals meinte, wissen Sie was, die war auch Ärztin, ich verschreibe Ihnen jetzt, Sie bleiben jetzt zu Hause, Sie tun das, was Sie am besten können, Sie organisieren das jetzt für Ihre Mutter. Und dann habe ich darauf gehört, weil mein ganzer Körper hat sie eigentlich rebelliert, aber ich fühlte mich irgendwie so gezwungen. Jetzt ist gerade mein Akku fast leer, jetzt muss ich mal ganz kurz hier rüberschielen. So, das ist halt so, wenn man das alles alleine macht. Ich schiebe mal ganz kurz hier meinen Tisch zur Seite, ich rede weiter mit euch und gucke mal kurz, ob mein Ladekabel hier irgendwo ist. Da ist es ja schon. Praktisch. Jetzt hätte ich es vorbereitet und geahnt. So, Strom ist da oder nicht? Nee, es war das falsche Kabel, wartet. Ah ja, kleinen Moment mal kurz, ich drücke mal kurz auf Pause. So, jetzt ist das Ladekabel wieder drin. Jetzt muss ich einmal kurz überlegen. Genau, ich soll das machen, was ich am besten kann, organisieren. Und dann habe ich das organisiert. Und wisst ihr, was das Allerschönste war? Im ersten Moment war das natürlich schlimm für meine Mutter, weil, wie gesagt, ne, die hatte sich darauf verlassen. Und ich hatte ihr, ich glaube, noch am gleichen Tag gesagt, Mama, ich hol dich nicht ab, aber deine Freundin holt dich ab. Und dann hat sie noch dreimal, ich war dann irgendwie ein paar Tage später, war ich dann energieaufgeladen genug. Ich hatte meine Fill Your Own Cup First, ich hatte mich sozusagen erstmal versorgt und dann konnte ich gestärkt nach Hamburg fahren und war mentally auch sozusagen so stabil, dass ich für sie da sein konnte. Und dann meinte meine Mutter dreimal, Vanessa, ich bin so stolz auf dich, dass du für dich einstehst und dass du deine Bedürfnisse gehört hast und dass du zu Hause geblieben bist. Und wisst ihr, das war für mich, das ist auch immer noch super emotional und super bedeutsam, weil das mir so gezeigt hat, unsere Eltern wollen immer das Beste für uns, aber wir übernehmen ja Rollen, und für meine Mutter war ich immer die Verantwortungsvolle. In meiner Gegenwart hat sie sich immer sicher gefühlt, weil ich diese Rolle eingenommen habe. Aber in dem Moment, wo ich halt ein ungeborenes Baby in meinem Bauch hatte, war es einfach an der Zeit, sich für mich zu entscheiden. Und das ist, also wisst ihr, das ist auch sowas, das ist unkonventionell, weil in der Regel hätte ich mich darüber hinweggesetzt und hätte nicht auf meine Bedürfnisse gehört, hätte meine Grenzen überschritten und wäre dahin gefahren. Aber es hätte uns allen nicht gut getan. Und dadurch, dass wir das dann danach nochmal besprochen haben und sie mir so eine Beifall geklatscht hat dafür, dass ich meine Bedürfnisse gewahrt habe, das hat sehr viel mit mir gemacht, dann auch in den darauf folgenden Jahren. Und trotzdem komme ich halt aus dieser sehr konventionellen Welt, wo es so und so zu sein hat. Und jetzt war es also an Silvester so, dass, oder anders, mein Mann und ich mögen eine gewaltfreie Kommunikation mit unseren Kindern. Und wenn wir zu Hause sind, die Kinder dürfen hier Fußball spielen, die dürfen auf den Sofas hüpfen, das dürfen nicht nur unsere Kinder, das dürfen auch andere Kinder bei uns. Und es sieht hier manchmal echt aus wie Sau. Also Für meine Mutter wäre das der absolute Horror und das wäre vor ein paar Jahren auch für mich der absolute Horror. Und es ist auch für einige von meinen Freunden der absolute Horror, wenn sie zu uns nach Hause kommen und dieses Chaos sehen oder ertragen müssen. Aber ich habe halt irgendwann aufgehört, mich diesen Konventionen so zu unterlegen, weil ich es nicht mehr, weil ich meine Zeit mit anderen Dingen verbringen will. Ich möchte mich um meine Kinder kümmern, ich möchte eine Runde mit meinen Kindern chillen, ich möchte meine diese innere emotionale Unruhe zur Seite packen und nicht immer nur machen, weil sonst würde ich permanent den ganzen Tag meinen Kindern hinterherräumen und da habe ich keine Lust zu. Und früher war in meinem Kopf dann immer, ich bin faul, ich bin undiszipliniert, ich habe es irgendwie nicht im Griff, ich bin keine gute Hausfrau, ich bin keine gute Mutter, hier sieht es ja aus wie Hulle. Und deswegen habe ich immer so einen Megastress gehabt, wenn Freunde zu Besuch kamen. Und das abzulegen, das hat für so eine Befreiung, für so einen inneren Frieden in mir gesorgt, weil ja, ich kommentiere das dann schon noch so, sorry, hier sieht es aus wie bei Hempels, aber es tut mir halt besser. Und einige finden es inspirierend und andere lehnen es ab, aber dafür, also ne, das ist sozusagen deren Business und nicht meins, weil ich kann damit gut leben und zwischendurch kriege ich einen Rappel und dann räume ich auf und dann dürfen auch die Kinder ihren Kram wegräumen, wenn sie irgendwie mit Spaghetti ihren Namen in ihrem Zimmer schreiben und mini kleine Spaghetti-Teile überall zu finden sind. Ja, die sauge ich dann auf, aber dann dürfen sie halt drumherum aufräumen. Genau so. Das heißt, hier unser Sofa, ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt habe, sieht aus wie Hulle, aber wir haben uns irgendwie entschieden, okay, das sieht so aus und das ist auch nicht ansehnlich, ja, aber wir entscheiden uns bewusst dafür, dass das jetzt noch so aussehen darf, weil es uns nicht stresst, wenn da halt der nächste Eisfleck draufkommt und unsere Kinder dürfen da halt essen, weil ich mir keinen Stress machen will und mein Mann auch nicht. Und irgendwann kommt das neue Sofa und dann ist es ja absehbar, dass das der neue Fleck kommt. Aber im Moment entscheiden wir uns für die entspanntere Version und dann legen wir da halt was drüber. Also falls jemand zum Besuch kommt, ja, also unser Sofa. Aber das ist halt, ich meine, wir sind Kleinkindeltern, ja, was soll das? Wir hatten eine weißen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Meine Mutter ist in unser neues Zuhause gezogen, als wir 11 und 12 waren, sind wir von unserem Haus in eine Wohnung gezogen und meine Mutter hatte die Idee, ach, ich könnte ja einfach beigefarbenen Teppich in die ganze Wohnung verlegen. Und heute denke ich so, Mama, warum? Ja, sie wollte das schön haben, aber sie hatte halt auch 2 Kinder und das waren irgendwie angehende Teenager. Und ich war halt nur damit beschäftigt, dass in diesen Teppich kein Fleck kommt, weil meine Mutter immer gesagt hat, wir können uns nicht leisten, einen neuen zu kaufen. Weißt du, wo ich mich heute frage, hätten wir dann nicht einfach einen dunkleren nehmen können? Hätten wir dann nicht einfach, was weiß ich? Ich meine, klar sind Fliesen nicht schön, aber, oder, ne, jeder hat einen anderen Geschmack. Ich finde Fliesen im Wohnraum nicht schön, weil ich es nicht gemütlich finde, aber warum haben wir nicht Parkett verlegt? Wäre super easy gewesen, ja. Wir haben im ganzen Haus Parkett und ich liebe es, weil wenn da ein Ditscher reinkommt, ja, so what, irgendwann schleifen wir den ab, der hat irgendwie genug Millimeter. Okay, also, warum ich euch das alles erzähle, warum ich euch immer so private Geschichten erzähle, weil ich euch damit inspirieren möchte und weil ich glaube, dass meine privaten Geschichten euch vielleicht auch dazu bringen, bei euch selber zu gucken und vielleicht fällt euch ja irgend so eine Geschichte ein und ihr denkt, ja krass, bei uns war das auch so. Und ja, per se finde ich Manieren und gutes Benehmen, ich finde es super, ja. Ich bin froh, dass meine Mutter teilweise streng war und ich finde es auch super, dass meine Kinder irgendwie mit Messer und Gabel, naja, mit Messer noch nicht so richtig doll, aber mit der Gabel anständig umgehen können und dass sie den Ellenbogen vom Tisch nehmen und so. Aber ja, sie springen halt nach 10 Minuten auf, weil sie fertig gegessen haben. Und jetzt kann ich natürlich mir den Stress machen und permanent justieren. Und das mache ich auch manchmal. Und manchmal, wenn wir zu Hause alleine sind, macht das für mich keinen Sinn. Sondern es macht für mich mehr Sinn, dass sie dann aufstehen dürfen und sich bewegen dürfen, weil sie einen Bewegungsdrang haben, weil ich 2 kleine wilde Jungs habe, die viel Energie haben. Und diese Energie darf raus, ne? Die darf raus. Ich muss die nicht regulieren. Und trotzdem kann man aber auch einem 7-Jährigen erklären, aus Rücksichtsnahme ist es schön, wenn du jetzt sitzen bleibst oder du fängst erst an zu essen, wenn ich mich an den Tisch setze, weil ich habe heute gekocht, oder warte bitte, bis Papa am Tisch ist. Also das gehört alles dazu. Und dann guckt ja auch jeder, was für einen selbst das Richtige ist. Aber was passierte an Silvester? Wir waren zu Besuch an Silvester und ich habe gemerkt, dass da alte Dynamiken aus mir herauskamen und mein Kind hat mir das gespiegelt. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe mich wahnsinnig doll angepasst und das ist sowas, was ich aus meiner Kindheit kenne. Ich passe mich an, um geliebt zu werden und muck nicht auf und mache einfach mit, weil das war sozusagen für mich die sicherste Variante. Und es hat ja ganz oft nichts mit dem Außen zu tun. Es hat ganz oft nichts mit dem zu tun, was dir präsentiert wird, sondern wie du dich fühlst. Und meine Gefühlslage, weil ich ein sehr feinfühliges Kind habe, der hat das gespürt und der ist durchgedreht. Der meinte so, oh, ich hasse Berliner. Ich hasse die, also alles hasste er plötzlich, weil er irgendwie aus mir heraus irgendwas gespürt hat und mir das gespiegelt hat. Und irgendwann, nach, keine Ahnung, wir waren dann in der Kletterhalle und das war total super und ich dachte, ah, jetzt ist er da irgendwie fein und hat sich bewegt, aber dann brach es wieder aus ihm raus und meine Freundin hat mir dann so 2, 3 Reflexionsfragen gestellt und als wir dann zu Hause waren und fürs Raclette geschnibbelt haben, habe ich total angefangen zu weinen und das war so ein emotional release für mich und ich habe es richtig gemerkt, eigentlich hasse ich das, was in meiner Kindheit passiert ist. Ich habe so viel Abneigung und wirklich dieses Wort auch, was mein Kind mir dann den ganzen Tag irgendwie gespiegelt hat. Aber das, wie ich groß geworden bin, mit so vielen Restriktionen, mit so viel Konvention, mit so viel Etikette, wie was zu sein hat, dass ich dagegen so rebelliert habe und dass ich es schlimm finde, das erlebt zu haben, weil es mich so eingeengt hat, weil es mir wie so Ketten angelegt hat. Und ich habe mich halt immer angepasst und dachte immer, ich muss funktionieren, ich muss so sein, ich muss, ich darf nicht zu viel sein. Ich habe ruhig und still zu sein und bei mir innerlich war aber die Megaparty. Aber die durfte ich halt nicht zeigen, weil es passte nicht. Es passte nicht in die Konvention. Und das hat mir mein kleiner Sohn sowas von gespiegelt. Und das nochmal am letzten Tag des Jahres gespiegelt zu bekommen, war für mich so, okay, warum jetzt? Aber es war so spannend, weil es sind mehrere solche Sachen in diesem in 2024 passiert. Und es ist eine Einladung, immer wieder hinzugucken, weil da darf noch was geheilt werden. Und ja, also dieses Konventionelle, das ich habe mir ein paar Reflexionsfragen für dich aufgeschrieben, weil ich dich dabei unterstützen möchte, weil es mir total geholfen hat, das alles zu erfahren. Ich hatte auch eine ganz krasse Auseinandersetzung mit einem sehr nahen Menschen von mir. Und da bin ich richtig laut geworden und ich tendiere dazu, nicht so laut zu werden, aber ich bin richtig laut, weil ich gemerkt habe, you are crossing my line und das will ich nicht mehr. Und das hat auch wieder für so viel Befreiung gesorgt, weil wir müssen uns nicht permanent klein halten, weil es für andere nicht passt, sondern wir dürfen eine Stimme haben, wir dürfen gucken, was passt mir, was sind meine Überzeugungen und passen eigentlich die Überzeugungen, die ich bisher in meinem Umfeld hatte, passt das überhaupt noch zu mir? Oder möchte ich es eigentlich anders haben? Möchte ich vielleicht anders denkende Menschen um mich herum haben, die genauso locker drauf sind wie ich? Und ja, darf ich das in Frage stellen? Und hier, ich gucke jetzt hier einmal kurz, wo ich die habe. Weil also auch das, bei mir bezieht sich das sehr stark so auf die Kindererziehung, weil ich es definitiv anders mache als mein gesamtes Umfeld aus meiner alten Welt. Und du hast das vielleicht aber auch im Job oder vielleicht auch mit der Kindererziehung. Das heißt, wenn du sowas hast, dieses Anpassungs, dieses ich passe mich an, ich richte mich an Konventionen, sowas wie, du sollst erfolgreich im Job sein, aber bitte nicht so erfolgreich, dass du zum Beispiel als Rabenmutter abgestempelt wirst. Und du sollst dich um deine Kinder kümmern, aber bitte nicht so sehr, dass du deine Karriere dafür aufgibst. Ne? Also du merkst schon, du sollst bitte dich möglichst alles super toll im Haushalt schaffen mit einem Lächeln, aber parallel bitte auch noch Zeit für die Familie haben. Also du merkst das, was ich dir vorhin erzählt habe mit ich wähle manchmal, dass es aussieht wie Hulle bei uns zu Hause, damit ich Zeit habe für die Familie, weil ich nicht beides auf einmal leisten kann, weil mir meine Me-Time auch wichtig ist. Und die ist mir wichtiger, als dass jetzt irgendwie das Stopcorn in der Ecke weggesaugt wird. Und so ein Beispiel aus dem Alltag, ne? Du willst vielleicht für dich einen freien Nachmittag einplanen, aber da meldet sich sofort so eine Stimme in deinem Kopf. Nee, das kannst du doch nicht machen, die Kinder brauchen dich. Das ist sowas, der Klassiker. Das ist sowas, entspricht diesen gesellschaftlichen Konventionen. Oder du möchtest bei der Arbeit mal Nein sagen, aber denkst direkt, wenn ich das mache, werde ich nicht ernst genommen. Und das sind für uns diese blinden Flecken und das sind diese Glaubenssätze, die uns davon abhalten, inneren Frieden mit uns zu schließen. Und ich habe dir jetzt einfach mal ein paar mitgebracht und du kannst ja mal reinspüren, ob das mit dir resoniert. Das eine ist, ich muss immer alles alleine schaffen. Wenn ich mir Zeit für mich nehme, bin ich egoistisch. Und jetzt spür mal rein, was macht das Wort egoistisch mit dir? Ist das für dich was Positives? Und wer bewertet das? Woher kennst du, wenn du egoistisch als was Negatives bewertest? Woher kommt das? Das einfach mal so für dich. Und dann Erfolg bedeutet harte Arbeit und keine Pausen. Ist das ein Glaubenssatz, den du hast? Weil wenn du nur hart arbeiten darfst und dir keine Pause erlauben darfst, was macht das mit deinem System? Also nur wenn ich dir das jetzt so erzähle, dann kannst du vielleicht bewusst wahrnehmen, ja krass, natürlich braucht man irgendwie eine Pause, aber erlaubst du dir Pausen? Bist du gut genug immer noch? Ist es okay für dich, Pause zu machen? Da mal reinzufühlen. Und um da jetzt nochmal eine Ebene tiefer zu gehen und wirklich mal zu gucken mit in deinem Körper, wo fühlst du in deinem Alltag Druck? Wo in deinem Körper kannst du diesen Druck wahrnehmen? Wo spürst du den? Wenn du einmal so, okay, was ist es, was mich irgendwie stresst? Wo ich das Gefühl habe, ich muss mich besonders beeilen, wo ich das Gefühl habe, ich muss besonders perfekt sein. Wirklich mal so innezuhalten und zu gucken, wo im Alltag. Und meine Beispiele habe ich dir ja schon genannt und da kannst du ja einfach mal reinfühlen. So, und wo fühlst du irgendwie auch so einen innerlichen Widerstand, wenn du an bestimmte Aufgaben denkst? Und um da auszusteigen, ist erstmal der allererste Schritt, sich dessen bewusst zu werden. Ne, genauso wie ich das hatte, mir ist bewusst gewesen, okay, irgendwas passiert gerade mit meinem System an Silvester. Und es wird mir im Außen auch noch durch meinen Sohn gespiegelt. Das ist ein Geschenk. Und in dem Moment war nichts daran ein Geschenk. Aber ich durfte es erkennen. Ich durfte annehmen, es ist ein Geschenk, weil ich sonst nicht hingucken würde. Wenn er nicht so ausgiebig sozusagen sich benommen hätte, dann würde ich nicht hingucken. Und da ist in mir ein Schmerz gewesen, der sich an meine Vergangenheit richtet. Und immer wieder, und wisst ihr, obwohl ich Coach bin, meine Reise ist noch lange nicht zu Ende. Ich gucke immer wieder hin. Ja, ich habe ganz viele Themen gelöst, aber immer wieder kommt irgendein neues Thema hoch und ich gucke hin und sage mir, gut, fühlt sich jetzt gerade, eigentlich habe ich jetzt irgendwie keinen Bock hinzugucken, aber der größte Win, den ich habe, ist, mir zu erlauben, hinzugucken, diese Inner Work zu machen und wirklich genau hinzufühlen und den Schmerz auch auszuhalten und zu sagen, ja, das war so. In meiner Kindheit war das so. Und irgendein Geschenk ist darin. Und das Geschenk ist dieser Podcast zum Beispiel, dass ich mit dir darüber reden kann, dass ich das reflektieren konnte. Und es kann trotzdem sein, dass es in der nächsten Situation noch nicht aufgelöst ist, dass er nochmal irgendwie mir das spiegelt. Aber dann ist es halt noch nicht aufgelöst. Und das ist nicht schlimm. Und trotzdem können wir unseren Weg, können wir gute Sachen in unserem Leben machen. Also das bedeutet nicht, dass da irgendwie der Weg abgeschnitten ist oder dass diese Blockade niemals aufgelöst wird. Nee, ganz im Gegenteil. Wenn wir mittendrin sind, dann sind wir auf dem besten Weg, es aufzulösen. Genau, und das, was mir immer persönlich hilft, wirklich immer direkt, wenn da was kommt, ne, ob es ein Trigger ist, und so war das ja, es war ja ein Trigger, es war ein Schattenanteil in mir, den ich nicht akzeptieren konnte, weil er in meiner Kindheit nicht sicher war. Es war nicht sicher, mich so zu verhalten, wie mein Sohn sich verhalten hat. Und das anzunehmen und zu akzeptieren, das ist ein Teil in mir. Und ich mag diese Konventionen nicht. Und ich muss auch gar nicht in diesen Konventionen leben. Ich kann mein Leben so machen und meine Stimme haben und zu sagen, stopp, hier ist meine Grenze. So fühle ich mich einfach nicht wohl. Und dann kann ich mich neu entscheiden und sagen, ja, meine Kinder dürfen Manieren haben. Ja, sie dürfen Rücksicht nehmen. Aber sie müssen nicht sich permanent regulieren lassen. Müssen sie nicht, weil es sind Kinder. Und wisst ihr, manchmal ist es so, diese Freude, als wir im Zug saßen, meine Kinder waren so aufgeregt, die haben sich so gefreut. Wir fahren super selten Zug. Wir fahren ganz, also wenn, dann fahren wir halt Auto, weil es unkomplizierter ist in meiner Welt. Und die waren aufgeregt, die fanden es alles mega spannend. Dann sind wir da über den Damm gefahren und dann kamen wir auf Sylt an und dann, also es war einfach so, es war Silvester und es war alles aufgeregt. Und die haben es dann schwer, sich zu regulieren. So what? Dann brauchen sie halt einfach einen Moment und dürfen das rauslassen. Und das einfach so für mich selber zu erkennen, das war super. Genau, also wenn du jetzt das Gefühl hast, du möchtest da noch ein bisschen tiefer reingehen und möchtest selber mal gucken, was dich an den Konventionen irgendwie nervt, weil da vielleicht auch irgendwo ein Widerstand in dir ist, dann lade ich dich herzlich ein, mit in die Happy Me Academy zu kommen, weil das ist genau das, was wir da bearbeiten. Wir gehen da in eine ganz tiefe Transformation, um inneren Frieden herzustellen, um eine Klarheit zu bekommen, um dahin zu gucken, wo wir Blockaden haben, um die aufzulösen. Weil weißt du, in dem Moment, wo du Blockaden auflöst, kannst du viel, viel freier und viel leichter neue Entscheidungen treffen. Jetzt mit dem Bewusstsein kann ich entscheiden, okay, ich möchte für meine Kinder das anders haben. Und ich darf aussteigen aus meinen alten Dynamiken und ich darf die heilen und ich darf für mich auch neu wählen. Ich muss das nicht machen. Ich muss es auch nicht so empfinden, wie ich es als Kind empfunden habe. Heute bin ich erwachsen und heute kann ich mein Leben so kreieren, wie ich es haben will. Das heißt, wenn du in so Konventionen feststeckst, was deine Eltern gerne hätten, was du zu tun hast beruflich oder wie dein Umfeld darüber denkt, wenn man sich selbstständig macht, was überhaupt dein Umfeld über Selbstständige denkt, was dein Umfeld dazu denkt, wenn du, was auch immer du tust, wenn du dich trennst, wenn du bleibst, wenn du, egal was. Und immer wieder dir bewusst zu machen, das ist dein Leben, du darfst dich zeigen, du darfst dich auf deine Art und Weise zeigen. Und wenn du da noch ein Schamgefühl hast oder wenn du da noch das Gefühl hast, da hakt es gerade, ja, dann ist die Happy Me Academy einfach ein ganz toller, sicherer Raum mit Frauen, mit denen du dich zusammentust oder wo wir in einem Raum hingucken und tiefe Transformationen erleben. Und ich freue mich total. Am 23.01. geht's los. Du kannst dich noch anmelden. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne nochmal an mich richten. Aber sich aus diesen Konventionen und Zwängen zu befreien, jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich das erkenne, tut es mir total gut, es auch aus meinem Körper rauszulassen und zu sagen, ja, es ist sicher, neue Wege zu gehen. Es ist okay. Ich kann mein Leben leben, wie ich es haben möchte. Das heißt, dein Happy Me wartet auf dich und wenn du bereit bist, dann meldest du dich jetzt an und ich freue mich auf dich und wir hören uns nächste Woche. Liebe Grüße, tschüss.